ARD Sounds.
Es ist Dienstag, der 13. März 2018. Wir befinden uns in einem kleinen Ort namens Birkelbach in Nordrhein-Westfalen. Zusammen mit 100 Polizistinnen, darunter auch SEK-Kräften aus Kassel, durchkämmen wir den Ort und sehen ein stinknormales Haus. Aber davor steht was, das gar nicht so in diese ganze schlichte Dorfoptik passt. Ein schickes, glänzendes Auto. Zusammen mit den Einsatzkräften kommen wir immer näher. Wir stehen vor dem Kofferraum und halten kurz inne. Noch ist der Kofferraum zu, aber gleich wird er geöffnet. Die Stimmung ist angespannt. Alles lastet auf diesen einen Augenblick. Das Einsatzkommando öffnet den Kofferraum.
Ich habe mich echt erschreckt.
Oh mein Gott. Und was sie dort sehen, ist ziemlich krass. Denn sie suchen schon seit 15 Jahren danach. Ich bin Katjana Gerz.
Und ich habe meinen Namen vergessen. Und ich bin Anna Duschime.
Und das hier ist Cuff Crimes, exklusiv in der ARD Sounds App.
Hier sprechen wir jede Woche über mal lustige, mal schaurige, immer aber ziemlich absurde Geschichten, die so nur in der Provinz passieren kann.
Heute sprechen wir über ein Verbrechen, dem um die 100 Menschen zum Opfer gefallen sind.
Was?
Und das mehr als 15 Jahre lang nicht aufgeklärt werden konnte. Obwohl sogar der Täter heimlich darauf gewartet hat, dass ihn endlich jemand fasst. Bevor es richtig losgeht in die Folge, haben wir noch eine kleine Ankündigung. Und zwar, liebe Anna, wir gehen mit Cuff Crimes live.
Und zwar im Rahmen des ARD Sounds Festivals in Nürnberg am 7. Mai. Tickets bekommt ihr unter www.ardsoundsfestival.de. Und den Link findet ihr natürlich auch nochmal in den
Shownotes.
Wir freuen uns sehr, wenn ihr vorbeikommt
und da bleibt und da sitzt bleibt. Und uns
genau.
Zuschaut.
Und das klatscht.
Und klatscht. Und dann mal kichert.
Lacht.
Und ein bisschen. Und so. Ja, okay. Also, wir fangen an. Der Mann, dem das Auto aus der Anfangsszene, von der ich dir gerade erzählt habe, gehört, heißt Kai.
Kai, okay.
Kai, ja, das ist er. Aber bevor wir jetzt weiter über dieses mysteriöse Inhalt im Kofferraum sprechen, möchte ich mit dir eine kleine Zeitreise machen und dich einmal in Kais frühere Kindheit mitnehmen.
Okay. Ich bin angeschnallt.
Wir spulen jetzt erstmal richtig weit zurück in die 70er Jahre. Wir befinden uns immer noch in Birkelbach.
Ja.
And let me paint you a picture. Also okay. Das ist ein Ortsteil der Gemeinde Erntebrück im Südosten von Nordrhein-Westfalen. Oh. Birkelbach steht für viele Birken, ein Bach. Super.
Das ist das Stadtmotto.
Ja, genau. Um die 1000 Einwohner, also zumindest damals, jetzt sind es nur noch 800. Birkelbach hat keinen Supermarkt, aber einen Schützenverein, Trödelmarkt und auf einem Dorfplatz, da gibt es immer so Veranstaltungen, die heißen dann sowas wie alles rund ums Schaf.
Aber würde ich vorbeischauen, glaube ich. Ja, weil ich bin sehr Wolle interessiert. Das wissen viele nicht über.
Doch, das kann ich mir gut vorstellen.
Mein Lieblingsmaterial
sogar. Was ist denn deine Lieblingswollenfarbe?
Oh, das ist eine gute Frage. Ja, so ein eierschalenfarbenes Ding, das könnte ich mir gut vorstellen.
Also,
ja,
genug von
spannender
da.
Spannender wird's nicht, okay.
In diesem beschaulichen Örtchen wächst Anfang der 70er Jahre ein kleiner Junge namens Kai auf. Mit seinem Bruder und seiner Mutter und seinem Vater. Kurz zur Info, also Kai, so heißt er nicht wirklich. Allgemein haben wir auch alle Namen aller Personen also in dieser Story geändert, um die Persönlichkeitsrechte zu schützen und weil sie in ein schlimmes Verbrechen verwickelt waren, teilweise ohne davon zu wissen. Ich finde Kai immer gut, weil kein guter Name ist zum Schreien.
Weißt du,
kann man gut, Kai!
Und er ist auch, Kai können Männer und Frauen sein.
Das stimmt. Kai sagt von sich selbst, dass er ein liebevoller und fürsorglicher Junge gewesen sei. Aber es gibt etwas, das sein Leben so ein wenig düster macht. Und das ist Kais Vater. Der ist laut einem Spiegelartikel ein schlimmer Mensch, ein Tyrann, so wird es beschrieben. Ja, einer, der auch mal Schläge verteilt und sich nicht für seine Kinder interessiert und sozusagen Familienleben zur Hölle macht. Laut der Zeit sagt Kai als Erwachsener Folgendes über seinen Vater. Das Einzige, was er gemacht hat, war, den Kühlschrank zu füllen.
Oh.
Ja. Kais Kindheit war nicht besonders schön und nicht einfach. Die schweren Umstände in seiner Kindheit halten Kai aber nicht davon ab, seinen großen Traum zu leben und er möchte gerne Jura studieren. Und da knüpfen wir an. Hast du nicht auch?
Ich wollte auch Jura studieren, aber dann habe ich es direkt gelassen.
Aber warst du nicht kurz drin? Oder warst
nee, ich habe
ein bisschen Fuß reingemacht?
Ich war in der Rechtskunde-AG in der 10. Klasse oder so.
Ah ja, fast ein Jurastudium.
Fast, im Grunde.
Ja. Ist, im Bist
Prinzip
du Jurist?
Darf ich in einigen Bundesländern wohl auch als Anwältin tätig sein. Ja, da braucht man nicht viel mehr.
Ja, also irgendwie übersteht er die Jahre zu Hause und schafft sein Abitur. Mhm. Und im Wintersemester 1993, ja, ist es dann soweit, Kai schreibt sich mit 20 Jahren als Jurastudent an der Uni in Marburg
ein. Das ist auch eine richtig gute Uni, glaube ich.
Ja. Sein Familienhaus verlässt er aber deshalb nicht, ja. Also er bleibt nämlich in Birkelbach und pendelt.
Oh.
Crazy. Also nach Marburg, das sind 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück, jeden Tag 4 Stunden im Auto.
Oh.
Ah, also das ist
ja
mir sehr
anstrengend, ja.
Hast du schon mal irgendwo gependelt?
Ich habe in Holland studiert, in Venlo.
Ah ja, das weiß ich.
Der holländische Wohnungsmarkt war aber sehr, also war viel teurer als in Deutschland und deshalb habe ich erstmal bei meinen Eltern weitergelebt.
Wie viel?
Ich glaube, das ganze Studium lang. Und dann bin ich mal ein halbes Jahr nach Kaldenkirchen gezogen, um näher an der Uni zu sein.
Aber wie weit war die Distanz?
So 30 Kilometer, nicht
Ach so, ja,
nennenswert.
Also
aber immer über eine Grenze.
Ja.
Immer über eine Grenze. 2 Stunden ist heftig. Zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück.
Also ist es schon so sehr, sehr viel.
Ja.
Und nach 2 Jahren zieht Kai dann endlich in eine WG nach Marburg. Ja, und wir wissen jetzt nicht genau, warum. Ist es, weil das so anstrengend war mit dem Pendeln oder ob er jetzt mehr Geld hat? We don't know.
Ja.
Aber das Geld bleibt weiterhin knapp. Seine Mutter unterstützt ihn halt so gut es geht.
Mhm.
Und sein Vater legt ihm immer wieder Steine in den Weg. Er weigert sich nämlich sogar, ernsthaft Kais BAföG-Antrag zu unterschreiben.
Wusste es.
Yes. Für alle, die es nicht wissen, also BAföG, willst du es kurz erklären? Das ist das, was man bekommt.
Das ist ein Studienkredit,
ne? Genau, was man bekommt, wenn die Eltern zu wenig Geld verdienen. Und da müssen natürlich Anträge gestellt werden, Einkommensnachweise gemacht werden. Und
beide Eltern müssen irgendwie unterschreiben.
Auch unterschreiben und so. Und das macht er halt alles nicht. Da weigert er sich. Und dadurch dauert das natürlich sehr viel länger. Und es ist richtig aufwendig. Und das kann dann natürlich auch existenzbedrohend sein, wenn man auf das Geld angewiesen ist und es weder von Eltern noch vom Staat kommt.
Mhm.
Also ich stelle es mir richtig, richtig schwierig vor.
Ätzend, ja.
Also du hast halt ein Jurastudium, was du ja weißt, es ist anstrengend,
sehr anstrengend,
super anspruchsvoll,
dauert sehr lange,
zeitintensiv und dann hast du noch Geldstruggles. Also es ist alles nicht so eine gute
Kombi. Und auch so
eine
Kindheit gehabt, die irgendwie nicht so total einfach war. Und jetzt stellt sich auch noch dein Vater quer und unterschreibst und wisch nicht.
Och, aber Kai kämpft sich da irgendwie durch.
Hm.
12 Semester, also 6 Jahre, studiert er Jura.
Ja.
Und dann steht das Staatsexamen vor der Tür und er ist seinem Traum ja so, so, so nah.
Mhm.
Ja? Also bald ist er nicht nur der Kai aus Birkelbach, sondern Jurist Kai aus Birkelbach. Ja? Und er findet auch einen ziemlich guten Job und zwar in der Rechtsabteilung eines großen Unternehmens.
Okay.
Also ziemlich gut. Als er den Eltern von seinem Abschluss erzählt hat und von seinem neuen Job, ist die Mutter natürlich wahnsinnig stolz.
Ja.
Wie der Vater reagiert hat, wissen wir natürlich nicht. Aber alle sind happy und ein Jahrzehnt vergeht, in dem Kai sein Leben so richtig genießt. Und dann, und dann passiert noch was Tolles.
Circa
40 Jahren trifft er
die Liebe seines Lebens.
Ja, Love is in the air. Und der Kai trifft die Heike. Kai und Heike sitting in a tree, K-I-S-S-I-N-G. Also genau, da leben sie, happy, 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 alles toll. Und in 2016 comes a little baby.
Ein kleiner Kaike. Der Arbeitstitel für das Kind, ja.
Ja, cool. Alles top. Sie leben in so einem typischen Reihenhaus, pflegen ihre Freundschaften in der Gemeinde, verstehen sich mit allem eigentlich gut.
Ja.
Bei den Nachbarn gilt Kai als bescheiden und freundlich.
Ja.
Und wirklich alle kriegen mit, was er halt arbeitet. Also die Nachbarn sehen oft in so weißen, langärmeligen Businesshemden herumlaufen.
Ja.
Ja, und mal ist er im Homeoffice, mal ist er auf Geschäftsreise. Und Kai scheint seinen Job einfach so krass zu lieben.
Ja.
Also er liebt die Brand, ja, für die er arbeitet. Schließlich trägt er nämlich auch sogar so einen Rucksack mit einem Firmenlogo. Also
dass er sich auch so mit seinem Arbeitgeber identifiziert, finde ich spannend. Ja, okay.
Feste Partnerin, gesundes Kind. Nachbarn
alles
mögen,
läuft.
Alles läuft. Spielt im selben Fußballverein, wie er halt in seiner Kindheit war.
Ja.
Und fährt geile Karren.
Geiler Typ, Kai.
Yes, also man kann sagen, er lebt als Erwachsener endlich so ein richtig schönes Leben.
Ja.
Inzwischen ist es ja 2018, genauer gesagt ein Nachmittag Mitte März. Und Kai hat einen ganz normalen Homeoffice-Tag, ja. Und tut,
jetzt
was
kommt's,
man
ne?
halt tun muss. Er chillt in der Waschküche und wäscht Wäsche. Turns out, Kai ist auch so noch so ein richtig guter Hausmann. Und dann, also er sitzt da in der Waschküche, wird plötzlich, bam, die Haustür eingetreten. Innerhalb von Sekunden ist die Wohnung komplett von Rauchgas vernebelt. Und Kai von dutzenden Männern in der Waschküche umzingelt.
Von dutzenden Männern?
Ja, bei den Männern handelt es sich um 100 Polizisten. Monatelang haben sie Kai und seine Familie beobachtet.
Why?
What? Ja. Warum fragst du dich?
Ja.
Vielleicht habe ich irgendwie vorhin schon was vergessen zu erwähnen. Kann sein.
Nee.
Ja, doch.
Was? Vielleicht, weiß ich nicht. Also stimmt, woher soll ich das wissen?
Ja.
Nee, hast du nicht.
Naja, ich habe schon alles erzählt, wie er es so erzählt hat. Aber also das stimmt alles nicht so richtig.
Tatjana, ja, ich meine Beine zittern.
Okay, meine auch. Okay. Also was stimmt ist, dass Kai, das habe ich 6 Jahre lang Jura studiert hat, ja. Aber im Jahr 1999 sagt seine Mutter, dass sie ihn finanziell einfach nicht weiter unterstützen kann. Und bis zum Staatsexamen hätte er noch mindestens 2 Jahre gebraucht.
Okay, bis 2001,
also du, ja, so, und jetzt wird es echt ein bisschen eng. Also neben dem Geld, das er von seiner Mutter bekommen hat, finanziert er sich nämlich auch noch über einen Kredit. Und den kann er dann irgendwann mal auch nicht mehr bedienen. Heißt, er hat kein Geld, um die monatlichen Raten zu bezahlen.
Den Kredit abzahlen.
Ja, und er sammelt halt immer mehr Schulden an. Und also in der Urteilsverkündung steht, Kai macht während seines Studiums Schulden in Höhe von 20.000 Euro. Also was passiert ist, er überlegt sich ein halbes Jahr lang, was er machen soll und hat wirklich richtig Panik. Und diese Zeit ist für Kai wirklich sehr quälend und beängstigend. Und dann entscheidet er sich kurz vor dem Staatsexamen dazu, die Uni abzubrechen. Ja, was soll er denn sonst machen?
Der
kann nicht mehr.
Das stimmt also gar nicht mit dem Staatsexamen, dass er das...
Ja, das Geld reicht halt hinten und vorne nicht. Und der muss halt, der kann halt nicht weitermachen.
Okay.
Ja, und aus einem Gefühl der Not heraus, ja, schlägt er einen ganz anderen Weg ein. Kai wird mit Ende 20 nicht Jurist, sondern Bankräuber.
Was?
Ja, du, also... Kann man doch mal machen.
Nebenjob ging nicht?
Nee,
so diese 20.000 langsam abbezahlen ging nicht. Du musst direkt ein...
Ja, der hatte mal einmal angefragt. Ich denke mir mal, der hat mal so gesagt, hey, braucht ihr noch einen Job als Kellner? Nee.
Okay, naja, dann muss ich wohl Bankräuber werden. Na gut.
Also was hast du gedacht? Was
ich habe ja immer Angst davor, dass plötzlich irgendeine Leiche oder so oder irgendwas passiert. Ich habe auch nicht sofort geschaltet, dass diese Dutzend Männer, die da mit Rauchgas da reingekommen sind, dass es Polizisten waren.
Okay, okay.
Ich dachte erst, was ist denn das für ein großer Überfall? Hängt der Vater mit drin? Ich hasse den Vater, sage ich ganz offen und ehrlich. Aber Banküberfall, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte so, der ist so
straight,
auch so ein Konformist und hat eher Angst, mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten.
Also ich erzähle dir da auch genau im Detail,
wie
das alles ablief. Aber zuerst mal erzähle ich dir jetzt mal Kais richtigen Lebenslauf, also sein Daily Business und in echt und nicht das, was er halt allen immer erzählt hat.
Ja.
Ja, das ist ja das, was er seinen Eltern, was er seinen Freunden und seinen Nachbarn und all das erzählt hat. Ja, weil er kann jetzt einfach auch nicht einfach irgendwie allen erzählen, ja, was machst du beruflich? Ah, ich bin Bankräuber. Also,
it's not so fitting. Moment. Er macht das mehrere Male. Also, er ist
Profi-Bankräuber. Das ist sein Job.
Ich dachte, es wäre immer so eine einmalige Kiste. Ich wusste nicht, dass man eine Karriere als Bankräuber
machen kann. Du kannst es machen. Also, Kai zeigt uns jetzt, wie. Der kann jetzt nicht einfach sagen, hey, ich bin Bankräuber und ja, also die Arbeitszeit sind schon krass und so, sondern er sucht sich deshalb so diesen Alibi-Job aus in der Rechtsabteilung. Und wenn jemand fragt, was genau so in diesem Job so abgeht, dann sagt er immer sowas wie, sorry Leute, ich habe bei meinem Arbeitgeber eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben.
Ja, NDA.
Ja, mehr kann ich euch nicht erzählen, aber hier, ihr seht doch, ich habe Firmenmerch, ja, ihr könnt mir ruhig glauben.
Ach so, Tatjana, nein, der arbeitet da nicht mal. Der zieht sich das dann immer so an.
Genau, der hat sich da drucken lassen.
Weißt du noch, als ich gesagt habe, war ein bisschen komisch, dass er sich so mit seinem Arbeitgeber überidentifiziert.
Ja, sass. Was würdest du sagen, wenn dich jemand fragt, was machst du so den ganzen Tag?
Mein Sohn hat mal gesagt, mein Job ist es, auf der Bühne zu stehen und alle klatschen. Fand ich eigentlich gut.
Das ist super.
Das trifft es eigentlich ganz gut.
Meine Tochter hat mal mitgekriegt, wie ich beim Zoom-Meeting so ganz oft den Satz sagen musste, der Spaß steht im Vordergrund. Und dann ist sie mit zur Generalprobe oder so. Ja. Das war ein Theaterstück. Die sagt dann immer, der Spaß steht im Vordergrund. Was macht deine Mama? Der Spaß steht im Vordergrund.
Aber auch da hat sie auch recht.
Da hat sie auch recht. Unsere Kinder sind Genies.
So schlau.
Kai lügt einfach alle an.
Ja? Führt ein Doppelleben. Krass.
Richtig, genau richtig gesagt. Er führt ein Doppelleben. Der hat halt dieses Business-Wochenablauf. 2 bis 3 Tage ist er im Homeoffice und sonst auf Geschäftsreise.
Bankräuber im Homeoffice, dass ich das noch erlebe.
Aber in diesem Homeoffice, also was er da macht, kannst du dir auch gut vorstellen. Computer hochfahren, weißt du, erstmal Business-Suit anziehen und potenzielle Banken googeln, die gut ausgeraubt werden. Komme ich da gut rein?
Ja, wie ist die Parkplatzsituation vor Ort?
Verkehrsgünstig gelegen, mindestens 10 Kilometer von der nächsten Polizeiwache entfernt. Und dann hast du halt Geschäftsreisen, da musst du halt hinfahren.
Setzt der die Kilometer-Sachen auch steuerlich ab auf dem Weg zum Banküberfall und wieder zurück?
Oh mein Gott, das wäre es. Er fährt zu den potenziellen Crime Scenes, kundschaftet Fluchtwege aus und ja, begeht halt eben tatsächlich auch die Überfälle.
Der ist ein guter Bankräuber, glaube ich, oder?
Der bereitet sich voll vor. Bereitet sich super gut vor. Ja. Ja, und jetzt kommt's. Zwischen Oktober 2002 und Januar 2018, das sind fast 16 Jahre, überfällt er 18 Banken.
18 Banken 18, in 16 Jahren.
18 Banken.
Also jedes Jahr entspannt 1,008 Banken werden überfallen.
Ah ja, und zwei Schreibwarenläden in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.
Warum Schreibwarenladen?
Hä? Vielleicht brauchte er da Sachen, die er dann für die Banken braucht, weißt du?
Und
dann
Buchhaltung er, über seine Bank.
Der muss sich das alles aufschreiben.
Also,
Und er hat eine Lieblingsbank. Diese Information will ich dir nicht vorenthalten. Der Mann, hier ist Klaas, die Sparkasse.
Der überfällt immer die Sparkasse?
Ja, die Sparkasse und eine Volksbank. Und er ist ziemlich erfolgreich, denn Kai erbeutet um die 400.000 Euro. Und er bleibt genau 15 Jahre, 4 Monate und 23 Tage lang unentdeckt.
Das finde ich am beeindruckendsten, weil ich finde 400.000 Euro in 16 Jahren...
Yes? Ah ja, das understand. Aber das ist schon krass alles. Ja. Der hat es ja auch nicht gelernt. Wie wird man eigentlich
Bankräuber?
Denn Kai hat nämlich wirklich wenig Ahnung.
Ja?
Ja. Und wie wenig, wirst du gleich merken. Denn ich erzähle dir jetzt mal von Kais ersten Coup. Wir wissen ziemlich viel darüber, weil es im Urteil detailliert beschrieben ist.
Ja, okay.
Der erste Überfall in Kais Karriere findet am 18. Oktober 2002 statt. Also rund 3 Jahre, nachdem Kai sein Studium abgebrochen hat.
Ja.
Es ist Freitag. Früh morgens steht Kai auf und fährt mit einem gemieteten Wagen, du weißt, von seinem Fake-Arbeitgeber.
Ach so.
Zur Arbeit, Anführungsstrichen.
Ja.
Also beziehungsweise, also wenn dein Job ja Räuber ist, dann fährst du ja zur Arbeit, also tatsächlich. Also je nachdem. Also Kai fährt also nach Gießen in Hessen. Als Ziel hat er sich einen Zeitschriften- und Lottoladen rausgesucht. Sein ganzer Plan besteht aus einem Klebeband. Gegen 9.10 Uhr betritt er den Laden, geht sofort hinter die Theke, nimmt die Verkäuferin mit dem rechten Arm in den Schwitzkasten und versucht mit dem linken den Mund mit Klebeband zuzukleben. It's very difficult, ja? Die Verkäuferin schreit nach Hilfe und wehrt sich mit aller Kraft. Sie rangen sich auf den Boden und Kai will immer die ganze Zeit sagt so, ich will Geld. Und die Verkäuferin, hör auf, ich gebe dir alles, was ich habe, weißt du? Also die ist total,
Angst, natürlich.
Und Kai lässt sie sofort los und dann betritt eine Kundin den Laden und die Verkäuferin schreit, Überfall, Überfall. Und dann, was macht Kai? Rennt sofort los ohne Cash.
Ja, klar.
Ja.
Das hat er aber nicht gut überlegt.
Ja. Wie du dir jetzt denken kannst oder wie du auch gerade gesagt hast, also für die Frau, für diese Verkäuferin ist das absolut schrecklich.
Ja, voll.
Also
das ist auch echt voll der Schock.
Mit den Folgen hat sie auch wohl sehr lange noch zu kämpfen.
Ja, das glaube ich.
Und generell, also bei Überfällen entschuldigt er sich sogar. Eine Zeugin, die auch beim Überfall dabei war, bestätigt das auch. Mhm. Er habe damals gesagt, dass er keine andere Wahl habe. Also auf mich persönlich wirken die Taten wirklich auch ein bisschen verzweifelt, oder?
Ja, aber irgendwie so, also so... kindisch irgendwie.
Kindlich,
und
ja.
So, also der höflichste Bankräuber aller Zeiten.
Und also ein Lottogeschäft zu überfallen ist auch eine Straftat natürlich.
Ja.
Aber wie kommt er dazu?
Ja.
Jetzt halte ich fest.
Jetzt habe ich Angst.
Tatsächlich ist die Story, wie Kai zu diesem Beruf des Bankräubers kommt, absolut absurd.
Ich finde es krass, dass wir die ganze Zeit sagen, dass es ein Beruf ist.
Das ist kein Beruf. Also das, was er macht, wie er sein Geld verdient.
Ja.
Also es ist wirklich auch so passiert. Ich denke mir das nicht aus. Okay, und zwar hat ein anderes Opfer von Kai ihn erst auf die Idee gebracht. Ein paar Monate nach seinem ersten, wir sagen mal so, sehr gescheiterten Raubversuch, plant Kai einen neuen Raub in einem weiteren Lottoladen. Ja?
Als beim ersten Mal gut geklappt hat, denkt er sich,
so,
naja,
okay,
never change a winning team. Machen wir genauso.
Er ist diesmal in Altenkirchen-Kirch.
Gesundheit.
Ja, was? Ich weiß, ich habe auch gedacht, das stimmt irgendwie nicht, aber es ist wirklich Altenkirchen-Kirchen. Also in Kirchen gibt es auch einen Teil, der heißt Altenkirchen. An diesem 16. Januar steht Kai also in diesem Schreibwarenladen und Lottoladen, den er heute ausrauben will. Und steckt sich dieses Mal eine silberfarbene Spielzeugpistole ein.
Upgrade.
Upgrade to Wasserpistole. Um kurz nach 9, Zimmer so seine Arbeitszeit fängt so um 9 Uhr an, steht er in dem Laden in Altkirchenkirchen, geht zur Kassentheke und sagt, das ist ein Überfall, Geld her, tun Sie das Geld in diese Tüte. Und da steht er jetzt, in der rechten Hand halt eine Plastiktüte, in der linken Hand eine Spielzeugpistole und schreit nach Geld. Aber er wirkt auch immer noch so unglaublich unsicher und das spürt natürlich die Verkäuferin.
Klar.
Ja? Und dann bemerkt sie etwas, das die Situation vollkommen verändert. Sie checkt, dass der Pistolenlauf keine Öffnung hat. Und naja, dann, schwuppdiwupp, da kehren sich die Machtverhältnisse radikal um. Und was jetzt passiert, passiert ziemlich schnell, also wirklich in ein paar Minuten. Die Verkäuferin sagt sowas wie, ah, sorry, du bist zu früh, mein Lieber. Um die Uhrzeit habe ich noch kein Geld hier.
Ich möchte die Verkäuferin sein. Wie cool ist sie denn?
Die ist so cool, ja. Aber Kai lässt nicht locker. Der hatte jetzt schon mal einen Raub, der nicht funktioniert hat. Der muss jetzt funktionieren und fragt halt nach Wechselgeld. Und unsere Verkäuferin bleibt weiterhin unglaublich gelassen. Und sie öffnet die Kasse und zeigt Kai, ja, dass da wirklich nichts drin ist.
Wie unangenehm.
Noch nicht mal ein paar Münzen. So laut Urteil fragt Kai dann, und wenn sie Geld wechseln müssen? Und dann kommt die knalle Antwort der Verkäuferin. Ja, also für Wechselgeld würde sie immer in die Sparkasse gegenübergehen.
Hör auf.
Ja. Und Kai, der denkt sich, da hat sie was. Und er packt seine Sachen, geht über die Straße, rein in die Bank und bedroht Kundinnen und Mitarbeiter.
Mich.
Und diesmal klappt es. Er verlässt die Bank mit mehr als 26.000 Euro.
Okay, dann sind ja seine Schulden beglichen, die 20.000. Na, noch 6.000 für einen All-Inclusive-Urlaub, Punta Cana, ganze Familie und jetzt ist gut, oder?
Die Verkäuferin, ja, aus dem Lottoladen, die ihm ja basically den heißen Tipp gegeben hat. Also sie ruft sofort die Polizei an, aber die ist zu langsam. Der Kai ist schon längst über alle Berge. Der Überfall war erfolgreich und die Polizei spürt ihn nicht auf.
Hä?
Ja, also Kai checkt natürlich auch, dass er mit dieser Masche anscheinend durchkommt. Ab jetzt fokussiert er sich auf Sparkassen in kleinen Orten. In Hessen, manchmal Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen. Er legt sich auch ein paar so Raubüberfall-Upgrades zu. Also ein helles Tuch und eine Cap, damit sein Gesicht verdeckt wird. Aus der Plastiktüte werden immer öfter Jutebeutel.
Oh, wenn schon ein umweltbewusster Bankräuber. Ja. We like that.
Absolutely. Also später kauft er auch eine Attrappe einer russischen Makarov-Pistole. Ja. Einmal stellt er sogar eine Bombenattrappe her.
Okay, das wird aber schon ein bisschen doll,
ja,
finde ich jetzt.
Ja, die Jahre vergehen, Kai macht einen Überfall nach dem anderen. Eine Sparkasse im nordhessischen Battenberg, die findet er irgendwie super toll. Denn die raubt er sogar gleich dreimal aus. 2004, 2008 und 2011. Oh,
das,
das tut weh.
Das ist schon fast arrogant, oder?
Ja,
zu denken, man könnte so eine kleine Sparkasse dreimal hintereinander ausrauben.
Ja, und dieser Sparkassenleiter war jedes Mal dabei. Und beim dritten Mal, also wird es ihm ein bisschen zu bunt. Der tut mir wirklich leid. Und als Kai im Juli 2011 mit seiner Beute durch den Haupteingang verschwindet, wird der Sparkassenleiter zum Hero. Er läuft zu seinem Auto und fährt Kai hinterher. Es gibt so eine richtige Verfolgungsjagd.
Mhm.
Das ist richtig mutig von ihm.
Ja.
Trotzdem gibt der Sparkassenleiter Gas und ist so nah dran an Kai, wie es die Polizei über die Jahre nicht mal geschafft hat. Also 150 Meter trennen ihn vom Räuber. Und irgendwann mal checkt Kai, er dreht sich rum und richtet die Pistole gegen ihn.
Also warte mal, Kai ist noch zu Fuß und der Sparkassenleiter ist im Auto.
Genau, der Sparkassenleiter erschreckt sich oder bildet sich ein, zwei Knallgeräusche zu hören und und stoppt dann. Und diese Sekunde reicht dann für Kai. Er rennt los zu einem Parkplatz, dort steht sein Auto und weg ist er.
Ja.
Die Polizei rechnet später aus, da kommen wir jetzt zu dem Thema, was wir am Anfang gesprochen haben, dass er mit seinen Überfällen immer so 2.000 Euro pro Monat zur Verfügung hatte. Sie teilen seine Beute durch die Anzahl der Monate bis zum nächsten Überfall.
Ah.
Deswegen reden wir ja auch so von diesem Job.
Das finde ich irgendwie faszinierend. Also er hätte die Möglichkeit,
zu
landen. Genau.
Ja. Aber du fragst dich jetzt bestimmt, hey, wo ist denn die Polizei, oder?
Ach so, die hatte ich schon komplett vergessen. Ich habe gedacht, die machen auch eine Weiterbildung in irgendwas anderes. Die haben gar keinen Bock.
Nee, die Polizei ist natürlich auch da, die ermittelt. Natürlich schon seit dem ersten Überfall im Jahr 2002. Bisher waren sie immer einfach zu spät am Tatort. Richtig hilfreiche Zeugenaussagen gibt es einfach nicht.
Mhm.
Und irgendwie führt jede Spur ins Leere. In den Jahren 2005 und 2006 finden Ermittler dann das erste Mal ein paar Kleidungsstücke, die Kai nach dem Überfall zurückgelassen hat. Und darauf sind sogar DNA-Spuren. Aber, wie du weißt, bringt das nicht viel, weil Kais DNA noch nicht
bekannt
ist. Ja, also ich bin ja eine wahnsinnig leidenschaftliche Klamottenaufheberin. Und ich,
das hast du wirklich sehr schön gesagt. Ich wollte was ganz anderes sagen. Müllsammlerin.
Ja, könnte man auch so sagen. Und jetzt muss ich mir überlegen, weil vielleicht trage ich tatsächlich etwas, was jemand für einen Bankraub ausgenommen hat.
Oh my gosh. Durch eine komische Verwechslung landest du in den Knast, weil du irgendein Chicago Bulls-Ding aufgehoben hast. Von der Elsenbrücke oder so. Und dann hatte das jemand an bei einem...
Ja, also krass. 2011 denkt die Polizei aber langsam auch um. Da hat Kai schon 10 Überfälle hinter sich. Ja. Die Polizei denkt sich, also das könnte tatsächlich ein Serientäter sein. Oh.
Wow. Hab ich
10 gebraucht?
Wow. Ja. Not too bad.
Denn langsam ergibt sich halt ein Muster. Mhm. Der Täter, unser Kai, fordert immer alle auf, sich hinzulegen. Ja. Das Geld steckt er in eine Supermarkt-Plastiktüte oder Jutebeutel, Fair Trade, ja. Und er ist immer mit Baseballkappe unterwegs und oft mit Regenjacke. Die Polizei ist sich außerdem einig, dass es ein Amateur ist.
Das hört der keinen Schmuck.
Genau. Der trägt nämlich nicht mal Handschuhe. Ab dem Jahr 2011 sind auf jeden Fall richtig viele Beamte auf dem Fall beschäftigt. Beim LKA Hessen werden Arbeitsgruppen eingerichtet, ja, mit wirklich richtig guten, fantastischen Namen.
Ich wusste.
Ja, was kannst du dir vorstellen?
Ich weiß, LKA Hessen sind wahrscheinlich humorvoll. Operation Sockenpuppe. Bitte?
Die AG Basecap und die AG Dünnermann. Die haben sogar die Wissenschaft hineingezogen. Ja, so steht es in einem Text der Zeit. Es gibt nämlich eine Studie von LKA NRW und in der steht:
Jetzt kommt's.
Täter, die einen Bankraub nicht in ihrem Wohnort begingen, wählten tendenziell Tatorte, die hinsichtlich der Einwohnergröße dem Wohnort glichen. Also die sagen, anhand von den Orten, die er gewählt hat, ist es more than likely, dass er auch aus so einem Dorf kommt. Und diese Studie nehmen sich die Ermittlerinnen der AG Dünnermann richtig ans Herz. Jetzt geht richtig die Oldschool-Detektivarbeit los. Also sie machen eine Liste an potenziellen zukünftigen Banken, werten 100.000 Datensätze aus. Und ich habe ja schon gesagt, die haben ja ausgerechnet, wie viel Geld er im Monat zur Verfügung hat. Mhm. Und sie können dadurch einschätzen, wann er sich wieder auf den Weg zur nächsten Bankräuberschicht
knapp wird,
machen muss. Wir haben ja vorhin gesagt, dass er nach den Überfällen Jogginghose, Regenjacke, Turnschuhe, alles haut er in die Büsche oder auf die Straße in den Mülltonnen. Und die Polizei findet also immer mehr Klamotten und stellt auch hier ein Muster fest.
Fast Karo-Muster.
Alle Klamotten sind von einer großen Supermarktkette.
Und bestimmt alle in einer Größe.
Ganz dünn. Ganz, stimmt. Ein Beamter geht wirklich buchstäblich die extra mile und er druckt Hinweisplakate aus und macht sich auf den Weg, um sie in mehr als 100 Supermärkten von dieser Kette zu verteilen. Aber auf jeden Fall hilft das auch nicht und 13 Jahre kann ihn einfach niemand schnappen. Und deshalb landet der Fall, wie auch alle anderen, bei Barbara Salisch.
Das war die krasseste Staffel der Welt, oder? Da wurden alle Fälle verhandelt.
Also 2015 stellen die Ermittlerinnen den Fall im Fernseher vor. Und was passiert, Ivana? Was passiert? Absolutely nothing.
Hä? Ja. Hat Kai so ein Allerweltsgesicht, dass er aussieht wie alle anderen Menschen, dass man ihn deshalb auch nicht finden kann? Oder was ist...
Ja, also was sagen, helle Haut, wenig Haare. Das beschreibt schon ziemlich...
Beschreibt alle Erdkundelehrer, die ich jemals hatte.
Also es passiert nichts. Und im Mai 2016 raubt Kai eine Sparkasse in Nordrhein-Westfalen aus und macht die fetteste Beute seines Lebens. Oh. Mehr als 80.000 Euro.
Okay. Da muss er erstmal drei Jahre nicht mehr arbeiten.
Richtig. Deswegen sind die Ermittler ja einfach stinksauer. Sie wissen jetzt erstmal, werden sie länger nichts mehr von Kai hören. Hm. Also es dauert jetzt 2 Jahre, bis er wieder zuschlägt. Und am 2. Januar 2018 raubt er in Diemelsee-Adorf in Hessen die Waldecker Bank aus.
Okay.
Und Kai hat inzwischen nicht nur seine Waffenattrappe geupdatet, sondern auch sein Fluchtauto.
Oh, ist das unangenehm.
Er begeht die Tat mit Hilfe eines schicken Sportwagens. Farbe Daytona Grau mit Perleneffekt und fährt mit 10.000 Euro davon. Aber jetzt kommt das Schöne. Und dieser Wagen wird unserem Kai jetzt
Das ist der vor der Haustür dann stand, später am Anfang. Richtig?
Nee? Nicht genau der, aber was jetzt passiert ist, so ein Luxus in Diemelsee-Adorf.
Ja.
Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Also, sowas geht doch nicht. Und das fällt einem Zeugen auf, ja?
Ich liebe sowas.
Dieser Mensch, das finde ich so toll, der hat nichts vom Bankraub erfahren. Der hat nichts mitgekriegt.
Der sieht jetzt erstmal ein Luxusauto, das er nicht kennt.
Der sieht nur so ein Luxusauto und denkt sich so, was macht der hier?
Das passt mir nicht, ja.
Und deswegen Marke und Teile des Autokennzeichens erstmal aufschreiben und der Polizei melden. Auf jeden Fall finde ich das fantastisch, weil er das halt einfach so gemacht hat. Und die Polizisten, die Ermittler wittern, dass das eine gute Fährte ist und fangen an, nach dem Auto zu suchen. Und auf der Kamera eines Getränkemarkts taucht es plötzlich auf, also der Wagen. Ja? Und über den Mietservice der Automarke, weil das war ein Mietauto, ja, also das macht er schon, der fährt jetzt nicht mit seinem Auto, führt die Spur schließlich zu unserem Kai. Die AG Dünner Mann
verzeichnet erste Erfolge.
Hört somit auf zu ermitteln. Nein. Nein. Beobachtet von jetzt an Kais Zuhause. Und da sind sie sich sicher. Das ist unser Mann, den wir suchen. Und dann am 13. März 2018 passiert genau das, was ich dir am Anfang erzählt habe.
Eine Waschküche.
Die Polizei öffnet jetzt Kais Kofferraum. Und findet, was denkst du?
Wahrscheinlich doch diese Waffenattrappen, denke ich. Hätte ich jetzt gedacht.
Also du hast recht, also schwarze Sturmhaube aus Vlies, eine Softair-Pistole ohne Munition, ein Notizzettel mit handschriftlichen Notizen, sowas wie Gartenstraße, Freithofstraße, Vorderstraße, also wahrscheinlich so Adressen von potenziellen Banken oder Routen oder wie auch immer. Im Handschuhfach 3 Mahnungen, weil mehrere Abbuchungen nicht funktioniert haben, denn wir wissen, unser Mann ist pleite. Aber zurück zum Einsatz, sie gehen jetzt ins Haus und die Polizisten stellen Kai. Wie schon gesagt, in der Waschküche, genau.
Überwältigen ihn.
Ja, und stellen ihn zur Rede. Und Kai
gesteht wahrscheinlich sofort,
widerstandslos verhaftet.
Ja.
Er sagt später vor Gericht, ich bin sowas von froh, dass ich verhaftet worden bin. Das sagt er. So wird es wirklich in einem Text des Spiegels zitiert.
Ja, wahrscheinlich ist dieses Versteckspiel und so und dieses Doppelleben 15, 16 Jahre lang, wie lange auch immer, ist wirklich, glaube ich, sau anstrengend.
Also am 2. Oktober 2018 beginnt der Prozess gegen Kai vor dem Landgericht Limburg. Die Anklage lautet schwere räuberische Erpressung und erpresserischer Menschenraub. Bis zu 15 Jahren könnte er dafür bekommen. Und Kai ist zu diesem Zeitpunkt 45 Jahre alt.
Ja.
Kai erzählt, wie er zum Bankräuber geworden ist. Also erzählt mal seine Story.
Ja.
Er sagt aber nie, dass er Banken überfallen hat, sondern Geld generiert. So beschreibt er es. Und einmal sagt er Unfälle anstatt Überfälle. Also er sagt auch, ich wollte niemals jemanden verletzen.
Ja.
So wird er in der Bild-Zeitung zitiert.
Mhm.
Und es dauert noch nicht mal eine Viertelstunde, bis er zum ersten Mal weinen muss. Trotzdem, rund 100 Menschen, Bankmitarbeitende, Kunden, waren bei Kais Überfällen anwesend.
Ja.
Viele von ihnen mussten danach in therapeutische Behandlungen, konnten nie wieder arbeiten, litten unter Panikattacken, Schlaflosigkeit, Albträume.
Ja.
Unter Tränen sagt eine ältere Frau, ich hatte keine Angst, ich war Angst. Oh Gott, als ich das gelesen habe, einfach so,
Gott, ich habe wirklich Gänsehaut.
I know, ja.
Das vergisst man ein bisschen. Ich glaube, so ein Trauma, das kann man ja auch nicht rückgängig machen. Selbst wenn die erfahren, das war so ein dilettantischer Typ mit so einer Mickey-Maus-Pistole, der Schaden ist schon passiert.
Ja, mindestens 8 gelten als schwer geschädigt. Ja. Und hier ist interessant, Kai hört vor Gericht zum allerersten Mal, was seine Überfälle ausgelöst haben. Laut Spiegel sagt er, ich bedauere zutiefst, dass Menschen durch mich Leid erlitten haben. Die Menschen sind niemals in Gefahr gewesen. Wirklich nicht. Ich verabscheue Gewalt.
Ja, aber das wissen die Menschen ja nicht.
Ja, und außerdem, ich finde das auch so, ich verabscheue Gewalt, aber du bist gewalttätig.
Also aber ich glaube, er denkt, weil er wusste, dass er nicht bis zum Äußersten geht. Aber diese Information haben die Menschen ja nicht. Die gehen erstmal davon aus, dass sie in Lebensgefahr sind.
Absolut. Nach 5 Prozesstagen folgt dann das Urteil. 13 Jahre Haft und eine Geldstrafe von knapp 400.000 Euro. Das Strafmaß fällt auch deshalb so hoch aus, weil die Betroffenen so gelitten haben.
Ja.
Kai weint bei seinen Schlussworten. Okay, ich zitiere die einmal von der Nachrichtenagentur dpa. Kai sagt, es tut mir unsagbar leid, Angst und Schmerzen verursacht zu haben. Ich werde nie mehr der Verursacher für Angst und Leid sein. Ich bete für die von mir geschädigten Menschen. Ich hoffe, dass ich eine zweite Chance bekomme. Niemand könne nachvollziehen, was für ein großer Gewinn die Verhaftung für sein Leben sei. Endlich könne er wieder er selbst sein. Aber im Gerichtssaal sitzen auch seine Mutter, seine Frau und sein Kind. Und sie bleiben ihm alle treu. Also auch wenn er sie angelogen hat, bleiben sie bei ihm. Ja?
Ich glaube, weil sie wissen, dass er eigentlich im Kern irgendwie ein netter Mensch ist oder so ein guter Mensch.
Also wir wissen jetzt nicht, wie es mit Kai weitergeht, aber jetzt kommen wir auch zu dem, was du sagst. Denn bei Strafprozessen gibt es oft einen Experten, der sich den Angeklagten genau anschaut und einschätzt, wie es psychisch um ihn geht. Ja. Also ob er voll schuldfähig ist oder ob er halt nach seiner Haftstrafe eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt.
Oh.
So ein psychologisches Gutachten wurde auch bei Kai erstellt. Mhm. Und der Gutachter glaubt Kai, dass er aus der puren Not heraus gehandelt hat und das, was er getan hat, das Leid, das er den anderen Menschen zugefügt hat, komplett gegen sein Wertesystem verstößt. Mhm. Ja. Der Gutachter hält es deshalb für wahrscheinlich, dass Kai während seiner Haft eine Ausbildung absolviert und die Bankräuberkarriere nach seiner Entlassung an den Nagel hängen würde. Ich finde, das war wirklich eine krasse Folge.
Ja, ich muss das wirklich krass sacken lassen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Kai irgendwie so verstehe richtig. Der hat sowas, dass man ihn irgendwie beschützen will oder so, weil man das Gefühl hat, dass ihm so übel mitgespielt wurde. Und dann hat er aber schon eine dolle kriminelle Energie.
Schreibt uns gerne eure Meinung auf Instagram. Da heißen wir
@cuffcrimes.
Und wenn ihr schon mal da seid, folgt uns doch natürlich auch sehr gerne. Oder meldet euch, wenn ihr ein Cuffcrime aus eurem Dorf kennt, das wir vielleicht das nächste Mal besprechen können. Für alle True Crime Fans haben wir jetzt noch gute Nachrichten. Denn einer der erfolgreichsten True Crime Podcasts ist endlich wieder da. Hurra, hurra. Bayern 3 True Crime. In der 9. Staffel Gefährliche Nähe spricht die neue Host Lea Geishauser mit Strafverteidigerin Jana Jürgen über wahre Kriminalfälle, die direkt in unserem Alltag passieren. Wenn Vertraute zu Täter werden und Orte, an denen wir uns sicher gefühlt haben, es plötzlich nicht mehr sind. Hört rein in die neue Staffel und neue Folgen gibt's jeden zweiten Donnerstag in der ARD Sounds App. Cuff Crimes ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag von Radio Bremen und dem SWR für ARD Sounds mit Anna Duschime und Katjana Gerz. Autorin der Folge war Lena Bammert, Redaktion Radio Bremen Amelie Neumann, Redaktion Kugel und Niere Pauline Klaassen und Lina Kempenich, Audioproduktion Joé Fleischhauer, Sounddesign Robert Sladitschek.